Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah? Jamie wird von den Engländern ergriffen und verhaftet, kann jedoch fliehen. Mörder und Claire begeben sich auf seine Spur. Sie ziehen von Dorf zu Dorf und machen auf sich aufmerksam, in der Hoffnung, dass Jamie sie so findet. Ein Bote bringt Claire in eine Höhle, in der jedoch nicht Jamie, sondern sein Onkel Dougal auf sie wartet. Er berichtet, dass Jamie im Gefängnis von Wentworth sitzt und zum Tode verurteilt wurde. Außerdem gesteht er Claire seine Gefühle.
Trotzdem, fuhr er fort, trotz meiner Gefühle, denn ich will es nicht länger vor dir verbergen, trotzdem würdest du doch niemals glauben, dass ich Jamie im Stich lassen würde, wenn es auch nur die geringste Hoffnung gäbe, ihn zu retten. Jamie Fraser ist für mich das, was einem Sohn am nächsten kommt. Nicht ganz, sagte ich. Da ist noch dein richtiger Sohn. Oder inzwischen vielleicht zwei? Die Finger an meinem Hals verstärkten ihren Druck nur eine Sekunde. Dann verschwanden sie. Wie meinst du das? Ganz ohne Spielchen jetzt und ohne jede Verstellung. Seine Haselaugen waren gebannt, seine vollen Lippen eine grimme Linie in seinem rotbraunen Bart. Er war groß und kräftig und er war mir sehr nah. Doch ich war schon zu weit gegangen, um jetzt noch vorsichtig zu sein. Ich meine, ich weiß, wer Hamishs Vater wirklich ist, sagte ich. Er hatte offenbar schon halb damit gerechnet und er hatte sein Gesicht gut im Griff. Doch der letzte Monat, den ich als Wahrsagerin verbracht hatte, war nicht umsonst gewesen. Ich sah das leichte Erschrecken, das ihm die Augen weitete, und die plötzliche Panik, rasch unterdrückt, die ihm die Mundwinkel verzog. Treffer! Trotz der Gefahr erlebte ich einen Moment des Triumphes. Ich hatte also recht gehabt, und dieses Wissen war möglicherweise genau die Waffe, die ich brauchte. »Ach ja«, sagte er leise. »Ja«, sagte ich, »und ich nehme an, Colum weiß es auch.« Das ließ ihn kurz innehalten. Er kniff die Augen zusammen, und eine Sekunde lang fragte ich mich, ob er wohl bewaffnet war. »Ich glaube, er hat eine Zeit lang gedacht, es wäre Jamie«, sagte ich und blickte ihm direkt in die Augen. »Wegen der Gerüchte. Ich nehme an, du hast dahinter gesteckt und es Gillis Duncan zugeflüstert.« »Warum?« »Weil Colum anfing, Jamie zu verdächtigen und er Letitia Fragen gestellt hat?« »Sie hätte ihm nicht lange standhalten können.« »Oder dachte Gilly vielleicht, du wärst Letitias Liebhaber und du hast ihr gesagt, es wäre Jamie, um ihren Argwohn zu stillen. Sie ist eine eifersüchtige Frau, aber jetzt kann sie ja keinen Grund mehr haben, dich in Schutz zu nehmen.« Dougal lächelte grausam. Das Eis wich keine Sekunde aus seinen Augen. »Nein, das kann sie nicht«, pflichtete er mir immer noch leise bei. »Die Hexe ist tot.« »Tot?« Der Schock musste mir genauso deutlich anzusehen wie anzuhören gewesen sein. Sein Lächeln wurde breiter. »Oh, ei«, sagte er. »Verbrannt. Mit den Füßen in ein Fass voll Pech gesteckt und dann mit trockenem Torf überhäuft. An einen Pfosten gebunden und wie eine Fackel angezündet. Als Flammensäule zur Hölle geschickt, unter den Zweigen einer Eberesche.« Im ersten Moment dachte ich, er wollte mich mit dieser gnadenlos detaillierten Schilderung beeindrucken. Doch ich irrte mich. Ich bewegte mich ein Stück zur Seite, und als ihm das Licht wieder ins Gesicht fiel, konnte ich die Falten des Schmerzes rings um seine Augen sehen. Es war also keine Litanei des Grauens, sondern eine Selbstgeißelung. Unter den Umständen empfand ich allerdings kein Mitleid mit ihm. »Du hast sie also wirklich geliebt«, sagte ich kalt. »Nicht, dass es ihr viel genützt hätte, oder dem Kind. Was hast du mit ihm gemacht?« Er zuckte mit den Schultern. »Er ist in einer guten Familie untergebracht. Ein Sohn, kerngesund, auch wenn seine Mutter eine Hexe und Ehebrecherin war. Und sein Vater ein Ehebrecher und Verräter«, fuhr ich ihn an. Deine Frau, deine Geliebte, dein Neffe, dein Bruder. Gibt es eigentlich jemanden, den du noch nicht betrogen und getäuscht hast? Du. Die Worte blieben mir im Hals stecken. Er widerte mich so sehr an, dass mir übel wurde. »Ich weiß gar nicht, warum ich überrascht bin«, sagte ich dann, um einen ruhigeren Ton bemüht. »Wenn du keine Loyalität gegenüber deinem König kennst, gibt es wohl auch keinen Grund zu der Annahme, dass du mit deinem Neffen oder deinem Bruder anders verfahren würdest.« Sein Kopf fuhr herum und er funkelte mich an. Er zog seine dichten Augenbrauen hoch, die genauso geformt waren wie Columns, wie Jamies, wie Hamishs. Die breiten Wangenknochen, die schöne Schädelform, das Erbe des alten Jacob Mackenzie ließ sich nicht verleugnen. Eine kräftige Hand klammerte sich fest um meine Schulter. »Mein Bruder, du glaubst, ich würde meinen Bruder betrügen?« Aus irgendeinem Grund hatte ihn das getroffen. Sein Gesicht war finster vor Wut. »Du hast es doch gerade zugegeben!« Und in dem Moment begriff ich. »Ihr wart es beide«, sagte ich langsam. »Ihr wart es gemeinsam, du und Colum, gemeinsam, wie immer.« Ich nahm seine Hand von meiner Schulter und schleuderte sie ihm entgegen. Colum konnte nur dann Häuptling werden, wenn du für ihn in den Krieg ziehst. Er konnte den Clan nur zusammenhalten, wenn du für ihn das Territorium bereist, um die Pacht einzutreiben und Dispute zu regeln. Er konnte nicht reiten, er konnte nicht reisen und er konnte keinen Sohn zeugen, an den er das Amt vererben konnte. Und du hattest keinen Sohn mit Mora. Du hast geschworen, ihm die Arme und Beine zu ersetzen. Allmählich stieg leichte Hysterie in mir hoch. Warum nicht auch den Schwanz? Dougals Wut war verflogen. Eine Weile stand er schweigend da und betrachtete mich nachdenklich. Da er anscheinend zu dem Schluss kam, dass ich nirgendwo hin konnte, setzte er sich auf einen seiner Warenballen und wartete, bis ich fertig war. »Du hast es also mit Columns Wissen getan. War Letitia wenigstens willig?« Da ich ja inzwischen wusste, wie weit ihre Gnadenlosigkeit ging, hätte ich es den Mackenzie-Brüdern durchaus zugetraut, dass sie sie gezwungen hatten. »Oh, ei, absolut willig. Sie hatte zwar nicht viel für mich übrig, aber sie wollte ein Kind. So sehr, dass sie während der 3 Monate, die wir zu Hamishs Entstehung gebraucht haben, mit mir ins Bett gegangen ist. War verdammt langweilig«, erinnerte sich Dougal und kratzte sich einen Schlammspritzer vom Absatz. »Ich hätte es auch mit einer Schüssel warmem Milchpudding treiben können.« »Hast du Colum das erzählt?«, fragte ich. Er hörte meinen gereizten Unterton und blickte auf. Einen Moment lang betrachtete er mich gleichmütig, dann erhellte ein schwaches Lächeln sein Gesicht. »Nein«, antwortete er leise, »nein, ich habe es ihm nicht gesagt.« Er senkte den Blick auf seine Hände und wendete sie, als suchte er nach einem Geheimnis, das sich in den Linien seiner Handflächen verbarg. »Ich habe ihm erzählt«, sagte er leise, ohne mich anzusehen, »dass sie sanft und süß war wie ein reifer Pfirsich und alles hatte, was sich ein Mann von einer Frau wünschen kann.« Er schloss abrupt die Hände und blickte zu mir auf. Und der Mann, der für ein paar Sekunden nichts als Columns Bruder gewesen war, verschwand erneut in den sardonischen Augen Dougal Mackenzies. »Sanft und süß ist nicht gerade das, was ich über dich sagen würde«, stellte er nun fest. »Aber alles, was sich ein Mann wünschen könnte.« Seine tiefliegenden Haselaugen wanderten langsam an meinem Körper hinunter und verweilten auf den Rundungen meiner Brüste und meiner Hüften, die unter meinem offenen Umhang zu sehen waren. Seine Hand bewegte sich unbewusst auf seinem Oberschenkel hin und her, während er mich beobachtete. »Wer weiß«, sagte er wie zu sich selbst, »vielleicht könnte ich ja noch einen Sohn bekommen. Diesmal legitim. Es stimmt zwar«, er legte abschätzend den Kopf schief und richtete den Blick auf meine Taille, »mit Jamie ist es auch noch nicht geschehen. Möglich, dass du unfruchtbar bist, aber das Risiko würde ich eingehen. Allein das Anwesen ist es wert.« Er stand plötzlich auf und trat einen Schritt auf mich zu. »Wer weiß«, sagte er noch einmal ganz leise, »wenn ich diese hübsche, braunhaarige Furche täglich pflügen und meinen Samen tief hineinpflanzen würde, Die Schatten an der Höhlenwand verschoben sich plötzlich, als er einen weiteren Schritt auf mich zutrat. »Also du hast dir ja wirklich Zeit gelassen«, sagte ich gereizt. Ungläubiges Erschrecken breitete sich über sein Gesicht, ehe er begriff, dass mein Blick an ihm vorbei zum Eingang der Höhle gerichtet war. »Fand es nicht höflich zu unterbrechen«, erwiderte Murtagh, der hinter einem Paar geladener Steinschlosspistolen in die Höhle getreten war. Die eine hielt er auf Dougal gerichtet, die andere benutzte er zum Gestikulieren. »Falls du nicht vorhast, diesen Antrag hier und jetzt anzunehmen, schlage ich vor, dass wir gehen. Und falls du ihn annehmen willst, gehe ich.« »Vorerst geht niemand«, sagte ich knapp. »Setz dich«, befahl ich Dougal. Er stand immer noch da und starrte Murtagh an wie ein Gespenst. »Wo ist denn Rupert?«, wollte er wissen, als er die Sprache wiederfand. »Oh, Rupert«, Murtagh kratzte sich nachdenklich mit der Mündung der einen Pistole am Kinn. »Er dürfte inzwischen in Belladrum sein. Bis Tagesanbruch sollte er zurück sein«, fügte er hilfsbereit hinzu. »Mit dem Rumpfass, das du ihn holen geschickt hast. Glaubt er zumindest. Der Rest deiner Männer schläft in Quinbrach.« Dougal besaß den Anstand zu lachen, wenn auch etwas widerstrebend. Er setzte sich wieder, die Hände auf den Knien, und ließ den Blick von mir zu Murtagh und wieder zurückschweifen. Einen Moment herrschte Stille. »Nun«, erkundigte sich Dougal, »was jetzt?« Das, so begriff ich, war eine sehr gute Frage. Vor lauter Überraschung, Dougal anstelle von Jamie anzutreffen, vor Schreck über seine Enthüllungen und vor Wut über seinen darauf folgenden Antrag, war ich nicht dazu gekommen, mir zu überlegen, was zu tun war. Murtagh war glücklicherweise besser vorbereitet. Nun ja, er hatte sich ja auch nicht gegen lüsterne Avancen wehren müssen. »Wir brauchen Geld«, sagte er prompt, »und Männer.« Er ließ den Blick abschätzend über die an der Wand aufgestapelten Bündel schweifen. »Nein«, sagte er nachdenklich, »das ist sicher für König James. Aber wir nehmen das, was du bei dir trägst.« Murtaghs schwarze Äuglein richteten sich wieder auf Dougal und die Mündung der einen Pistole zeigte auf seinen Sporen. Wenn sich eines über das Leben in den Highlands sagen ließ, dann das, dass es anscheinend einer gewissen fatalistischen Haltung Vorschub leistete. Mit einem Seufzer griff Dougal in den Sporen und warf mir eine kleine Börse vor die Füße. 20 Goldstück und etwas über 30 Schilling. Er sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. Bitte schön. Angesichts meiner skeptischen Miene schüttelte er den Kopf. Nein, ich meine es ernst. Du kannst von mir halten, was du willst. Jamie ist der Sohn meiner Schwester, und wenn ihr ihn befreien könnt, möge Gott euch beistehen. Aber ihr könnt es nicht. Sein Ton klang endgültig. Er sah Murtagh an, der die Pistolen nach wie vor bereit hielt. Was die Männer betrifft, nein. Wenn ihr Selbstmord begehen wollt, du und die Kleine, kann ich euch nicht daran hindern. Ich biete euch sogar an, euch rechts und links von Jamie zu begraben. Aber meine Männer werdet ihr nicht mit in die Hölle nehmen, und wenn ihr noch so viele Pistolen habt. Er verschränkte die Arme und lehnte sich an die Höhlenwand zurück, während er uns in aller Ruhe beobachtete. Murtaghs Hände wichen nicht von seinem Ziel ab, doch sein Blick huschte in meine Richtung. Wollte ich, dass er schoss? »Ich schlage dir eine Abmachung vor«, sagte ich. Dougal zog die Augenbraue hoch. »Du bist im Moment etwas besser in der Lage, als ich Bedingungen zu stellen«, sagte er. »Was schlägst du denn vor?« »Lass mich mit deinen Männern reden«, antwortete ich. »Und wenn sie freiwillig mit mir kommen, lass sie ziehen. Wenn nicht, gehen wir, wie wir gekommen sind, und geben dir auch dein Geld zurück.« Sein Mund verzog sich zu einem schiefen Lächeln. Er betrachtete mich sorgfältig von oben bis unten, als wollte er meine Überzeugungskraft und mein rednerisches Talent einschätzen. Dann legte er die Hände auf die Knie und nickte. »Abgemacht«, sagte er. Am Ende verließen wir die Höhle und die Schlucht mit Dougals Geldbörse und 5 Männern, die Murtagh und mich begleiteten. Rupert, John Whitlow, Willie McMurtry und die Zwillingsbrüder Rufus und Geordie Coulter. Es war Ruperts Entscheidung, die bei den anderen den Ausschlag gegeben hatte. Ich sah immer noch, nicht ohne grimmige Genugtuung, Dougals Miene vor mir, als mich sein kräftiger, schwarzbärtiger Leutnant nachdenklich betrachtete, dann die Pistolen an seinem Gürtel tätschelte und gemütlich sagte:
»Oi, Kleine, warum nicht?«
Es waren 35 Meilen bis nach Wentworth. Eine halbe Stunde mit einem schnellen Auto und auf guten Straßen. Zu Pferd zwei quälende Tagesritte durch halbgefrorenen Schlamm. Nicht mehr lange. Dougals Worte hallten mir in den Ohren wieder und hielten mich noch im Sattel, als ich den Punkt längst überschritten hatte, an dem ich eigentlich vor Erschöpfung heruntergefallen wäre. Während ich an meine körperlichen Grenzen gehen musste, um die langen, kräftezehrenden Meilen im Sattel zu ertragen, stand es meinem Kopf frei, sich zu sorgen. Um die Gedanken an Jamie zu verdrängen, verbrachte ich die Zeit damit, an mein Gespräch mit Dougal in der Höhle zu denken. Und an das Letzte, was er zu mir gesagt hatte. Als wir im Freien vor der kleinen Höhle standen und warteten, während Rupert und seine Begleiter die Pferde aus ihrem tiefer im Tal gelegenen Versteck holten, hatte sich Dougal abrupt an mich gewandt. »Ich habe eine Nachricht für dich«, hatte er gesagt. »Von der Hexe.« »Von Gilly?« Zu sagen, dass ich verblüfft war, war untertrieben. Ich konnte zwar im Dunkeln sein Gesicht nicht ausmachen, doch ich sah sein bestätigendes Nicken. »Ich habe sie noch einmal gesehen«, sagte er leise, »als ich das Kind geholt habe.« Unter anderen Umständen hätte ich Mitgefühl gehabt. Es war der endgültige Abschied von seiner Geliebten, die zum Scheiterhaufen verurteilt war. Und er hatte das Kind im Arm, das sie gemeinsam gezeugt hatten. Einen Sohn, den er niemals anerkennen konnte. So jedoch war meine Stimme eisig. »Was hat sie gesagt?« Er hielt inne. Ich war mir nicht sicher, ob es ihm einfach widerstrebte, sein Wissen weiterzugeben, oder ob er versuchte, sich an den genauen Wortlaut zu erinnern. Anscheinend war es Letzteres, denn er wählte seine Worte sorgfältig. »Sie hat gesagt, falls ich dich je wiedersehe, soll ich dir zwei Dinge sagen, und zwar wörtlich so, wie sie mir gesagt hat. Das erste war, ich glaube, dass es möglich ist, aber ich weiß es nicht. Und das Zweite waren nur Zahlen. Ich musste sie mehrmals wiederholen, damit sie sicher sein konnte, dass ich sie richtig in Erinnerung behielt, denn ich sollte sie dir in einer bestimmten Reihenfolge sagen. Es waren die Zahlen 1, 9, 6, 8. Die hochgewachsene Gestalt wandte sich mir im Dunkeln fragend zu. »Sagt dir das etwas?« »Nein«, sagte ich und wandte mich meinem Pferd zu. Denn natürlich sagte es mir etwas. Ich glaube, dass es möglich ist. Damit konnte sie nur eines meinen. Sie wusste es zwar nicht, doch sie glaubte, dass es möglich war, durch den Steinkreis an meinen Herkunftsort zurückzukehren. Sie selbst hatte es eindeutig nicht versucht, sondern zu ihrem Schaden beschlossen zu bleiben. Vermutlich hatte sie ihre Gründe. Zum Beispiel Dougal. Was die Zahlen betraf, so glaubte ich ebenfalls zu wissen, was sie bedeuteten. Sie hatte sie im Einzelnen gesagt, weil ihr die Geheimhaltung so sehr in Fleisch und Blut übergegangen war. Aber eigentlich bildeten sie alle eine Zahl. 1968. 1968. Das Jahr, in dem sie in die Vergangenheit verschwunden war. Ich empfand einen kleinen Stich der Neugier und tiefes Bedauern. Wie schade, dass ich die Impfnarbe an ihrem Arm erst zu Gesicht bekommen hatte, als es zu spät war. Und doch, wenn ich sie eher gesehen hätte, wäre ich zu dem Steinkreis zurückgekehrt, vielleicht mit ihrer Hilfe, und hätte Jamie verlassen? Jamie. Der Gedanke an ihn war eine bleierne Last in meinen Gedanken. Ein Pendel, das langsam am Ende eines Strickes schwang. Nicht mehr lange. Die Straße zog sich endlos und ermüdend vor uns hin und manchmal verschwand sie ganz in den gefrorenen Marschen oder den offenen Wasserflächen, die einmal Wiesen und Moorland gewesen waren. Im eiskalten Nieselregen, der bald zu Schnee werden würde, erreichten wir unser Ziel gegen Abend des zweiten Tages. Das Gebäude ragte schwarz vor dem bedeckten Himmel auf. Es hatte die Form eines gigantischen Rechtecks mit über 125 Metern Kantenlänge und einen Turm an jeder Ecke und es bot Raum für 300 Gefangene plus die 40 Mann der Garnison und ihren Kommandeur, die zivile Verwaltung und die 4 Dutzend Köche, Laufburschen, Stallknechte und andere Lakaien, die für seinen Betrieb notwendig waren. Wentworth. Ich blickte an den bedrohlichen Mauern aus grünlichem Argyll-Granit empor, die hier und dort von winzigen Fenstern durchbrochen wurden. In manchen blinzelten Lichter auf. Andere, hinter denen wahrscheinlich die Zellen lagen, blieben dunkel. Ich schluckte. Angesichts des gewaltigen Bauwerks mit seinen undurchdringlichen Mauern, seinem monumentalen Tor und dessen rotberockten Bewachern kamen mir erste Zweifel. Was, wenn... Mein Mund war trocken und ich musste innehalten und mir die Lippen lecken. Was, wenn wir es nicht schaffen? Mörder trug seine übliche Miene, grimmig und mürrisch, und sein schmales Kinn verschwand in seinem schmutzigen Hemdkragen. Sein Gesicht blieb unverändert, als er sich nun zu mir umwandte. »Dann wird uns Dougal rechts und links von ihm begraben«, antwortete er. »Komm jetzt, wir haben zu tun.« Zuflucht. Wentworth. Sir Fletcher Gordon war ein kurzgewachsener, korpulenter Mann, der in seiner gestreiften Weste steckte wie in einer zweiten Haut. Mit seinen hängenden Schultern und seiner Wampe sah er aus wie ein übergroßer Schinken, der im Amtssessel des Verwalters Platz genommen hatte. Auch sein Glatzkopf und das leuchtende Rosa seines Teints trugen nicht dazu bei, diesen Eindruck zu zerstreuen, obwohl es sicher nicht viele Schinken mit solch strahlend blauen Augen gab. Er fuhr bedächtig mit dem Zeigefinger über den Papierstapel auf seinem Schreibtisch. »Ja, hier ist es«, sagte er nach einer kaum merklichen Lesepause. »Fraser James, des Mordes schuldig, zum Strang verurteilt. Wo ist nur der Exekutionsbefehl?« Wieder hielt er inne und suchte kurzsichtig in den Papieren herum. Ich bohrte die Finger fest in den Satin meines Handtäschchens und zwang mich, keine Miene zu verziehen. »Oh ja, Datum der Exekution, 23. Dezember. Ja, wir haben ihn noch.« Ich schluckte und ließ die Tasche wieder los, hin und her gerissen zwischen Jubel und Panik. Er lebte also noch. Ihm blieben noch 2 Tage, und er war ganz in der Nähe, irgendwo im selben Gebäude wie ich. Das Wissen raste mir gemeinsam mit dem Adrenalin durch die Adern und mir zitterten die Hände. Ich beugte mich auf dem Besucherstuhl vor und bemühte mich um eine ebenso gewinnende wie flehende Miene. »Dürfte ich ihn sehen, Sir Fletcher? Nur für einen Moment, falls er vielleicht möchte, dass ich seiner Familie einen Gruß überbringe.« Getarnt als englische Freundin der Familie Fraser war es mir nicht besonders schwer gefallen, in Wentworth Einlass zu finden und in der Amtsstube des zivilen Gefängnisverwalters Sir Fletcher Gordon. Es war gefährlich, um einen Besuch bei Jamie zu bitten. Da er meine Tarnung nicht kannte, war es gut möglich, dass er mich verriet, wenn er mich ohne Vorwarnung plötzlich sah. Oder vielleicht verriet ich mich ja auch selbst, denn ich war mir absolut nicht sicher, ob ich meine ohnehin strapazierte Beherrschung wahren konnte, wenn ich ihm gegenüberstand. Doch als nächstes galt es erst einmal herauszufinden, wo er war. Die Chancen, ihn ohne Wegweiser in diesem steinernen Karnickelbau zu finden, waren gleich 0. Sir Fletcher runzelte nachdenklich die Stirn. Diese Bitte einer bloßen Bekannten der Familie war ihm zwar sichtlich lästig, doch er war kein Unmensch. Schließlich schüttelte er widerstrebend den Kopf. »Nein, meine Liebe, nein, das kann ich leider wirklich nicht gestatten. Wir sind im Moment ziemlich überfüllt und haben keine Räumlichkeiten, um Begegnungen unter 4 Augen zuzulassen. Und der Mann befindet sich derzeit in«, wieder konsultierte er seinen Papierstapel, »in einer der großen Zellen im Westblock, zusammen mit mehreren anderen verurteilten Schwerverbrechern. Es wäre äußerst riskant für euch, ihn dort zu besuchen. Oder überhaupt. Der Mann ist nämlich ein gefährlicher Gefangener. Ich sehe hier, dass wir ihn seit seinem Eintreffen in Ketten liegen haben. Wieder packte ich meine Tasche, diesmal um mich daran zu hindern, ihn zu ohrfeigen. Er schüttelte erneut den Kopf und seine kräftige, gut gepolsterte Brust hob und senkte sich mühsam bei jedem Atemzug. Nein, wenn ihr eine nahe Verwandte wärt, vielleicht. Er blickte plötzlich auf und blinzelte. Ich biss die Zähne aufeinander, fest entschlossen, mir nichts anmerken zu lassen. Doch eine gewisse Erregung war unter den Umständen wohl verständlich. Aber vielleicht, meine Liebe. Ihm schien auf einmal ein Geistesblitz gekommen zu sein. Er erhob sich umständlich und ging zu einer Verbindungstür, vor der ein uniformierter Soldat Wache stand. Er murmelte dem Mann etwas zu und dieser nickte und verschwand. Sir Fletcher kam wieder zu seinem Schreibtisch, nachdem er unterwegs stehen geblieben war, um eine Karaffe und Gläser aus einem Schrank zu holen. Ich nahm den angebotenen Rotwein an. Ich konnte ihn brauchen. Wir hatten beide das zweite Glas halb geleert, als der Wachtposten zurückkehrte. Er kam unaufgefordert herein, stellte Sir Fletcher eine Holzkiste auf den Schreibtisch und machte kehrt, um wieder hinauszumarschieren. Ich merkte, wie er den Blick auf mir ruhen ließ, und senkte sittsam den Kopf. Ich trug ein Kleid, das Rupert im nächsten Ort von einer Bekannten geliehen hatte. Und der Duft, den das Kleid und die passende Handtasche verströmten, ließ mich ahnen, welchen Beruf diese Dame ausübte. Ich hoffte, dass der Soldat das Kleid nicht erkannte. Sir Fletcher leerte sein Glas, stellte es hin und zog die Kiste auf sich zu. Es war eine schlichte, quadratische Kiste aus unbehandeltem Holz mit einem Schiebedeckel, der mit Kreide beschriftet war. Ich konnte die Buchstaben auch auf dem Kopf lesen. Fraser stand dort. Sir Fletcher schob den Deckel auf und spähte kurz hinein, dann schloss er die Kiste und schob sie mir herüber. »Die Habseligkeiten des Gefangenen«, erklärte er. »Normalerweise schicken wir sie nach der Exekution an die nächsten Verwandten.« Dieser Mann jedoch, er schüttelte den Kopf. Er hat sich kategorisch geweigert, irgendwelche Angaben zu seiner Familie zu machen. Gewiss haben sie sich miteinander überworfen. Das ist natürlich nichts Ungewöhnliches, doch unter den Umständen ist es bedauerlich. Ich bitte euch nur ungern darum, Mrs. Beecham. Aber ich dachte, als Bekannte der Familie würdet ihr es möglicherweise auf euch nehmen, seinen Besitz an die entsprechende Person weiterzuleiten. Ich traute meiner Stimme nicht über den Weg, nickte aber und vergrub die Nase in meinem Wein. Sir Fletcher schien erleichtert zu sein, vielleicht weil er die Kiste losgeworden war, vielleicht aber auch, weil meinem Aufbruch jetzt eigentlich nichts mehr im Weg stand. Er lehnte sich dumpf keuchend zurück und lächelte mich breit an. »Das ist sehr gütig von euch, Mrs. Beecham. Ich weiß, dass dies eine sehr schmerzhafte Pflicht für eine mitfühlende junge Frau sein muss, und ich bin mir eurer Großzügigkeit wirklich bewusst, das versichere ich euch. Nicht der Rede wert«, stammelte ich. Es gelang mir, mich zu erheben und die Kiste an mich zu nehmen. Sie maß vielleicht 20 mal 25 Zentimeter und war etwas mehr als 10 Zentimeter hoch. Ziemlich klein für die Hinterlassenschaft eines Menschenlebens. Ich wusste, was sie enthielt. 3 Angelschnüre, ordentlich aufgerollt. Einen Korken, in dem mehrere Angelhaken steckten, Feuerstein und Stahl, eine kleine Glasscherbe mit abgestumpften Kanten, ein paar kleine Steine, die interessant aussahen oder sich angenehm anfühlten, eine getrocknete Maulwurfspfote zum Schutz gegen Rheumatismus. Eine Bibel. Oder vielleicht hatte er die behalten dürfen. Ich hoffte es. Einen Rubinring, wenn er nicht gestohlen worden war. Und eine kleine Schlange aus Kirschholz, in deren Unterseite der Name Sawney eingeritzt war. Ich blieb an der Tür stehen und packte den Rahmen, um mich zu stützen. Sir Fletcher, der mir höflich gefolgt war, um mich aus dem Zimmer zu begleiten, war sofort bei mir. »Mrs. Beecham, ist euch nicht gut, meine Liebe? Wache, einen Stuhl!« Ich konnte spüren, wie mir der kalte Schweiß auf den Wangen ausbrach. Doch es gelang mir zu lächeln und abzuwinken, als mir der Stuhl angeboten wurde. Ich wollte unbedingt hier raus. Ich brauchte frische Luft, und zwar in rauen Mengen. Und ich wollte allein sein, um zu weinen. »Nein, es geht schon«, sagte ich, um einen überzeugenden Ton bemüht. »Es ist nur vielleicht ein wenig stickig hier. Nein, es geht gleich wieder. Außerdem wartet mein Pferdeknecht draußen.« Während ich mich zwang, mich aufzurichten und zu lächeln, kam mir ein Gedanke. Möglich, dass er nicht helfen würde, aber schaden konnte er auch nicht. »Oh, Sir Fletcher!« Immer noch besorgt über meinen Zustand, war er ganz Ohr. »Ja, meine Liebe?« Ich dachte mir gerade, wie traurig für einen jungen Mann in dieser Lage, mit seiner Familie im Streit zu liegen. Ich meine, vielleicht, wenn er ihnen schreiben möchte, vielleicht einen Versöhnungsbrief. Es würde mich freuen, ihn seiner Mutter zu überbringen. »Ihr seid ja die Hilfsbereitschaft in Person, meine Liebe«, sagte Sir Fletcher jetzt wieder jovial, da ich anscheinend doch nicht auf seinem Teppich kollabieren würde. »Natürlich, ich werde mich diesbezüglich erkundigen. Wo habt ihr denn Quartier bezogen, meine Liebe? Falls es einen Brief gibt, werde ich ihn euch übersenden lassen.« »Nun ja«, inzwischen gelang mir das Lächeln besser, obwohl es sich anfühlte, als ob es auf mein Gesicht geklebt wäre. »Das ist derzeit furchtbar ungewiss. Ich habe mehrere Verwandte und enge Bekannte im Ort, und ich fürchte, ich muss abwechselnd bei ihnen wohnen, damit sich niemand beleidigt fühlt.« Ich brachte ein kleines Lachen zuwege. »Wenn es euch also nicht zu sehr stört, könnte mein Pferdeknecht hier vorstellig werden und sich nach dem Brief erkundigen?«
»Gewiss, gewiss, das ist doch bestens, meine Liebe, bestens.«
Und mit einem raschen Blick auf seine Karaffe nahm er meinen Arm, um mich zum Tor zu begleiten.
»Besser, Kleine!«
Rupert schob den Vorhang meiner Haare beiseite, um mir ins Gesicht zu sehen.
»Du siehst aus wie ein schlecht geräucherter Schweinebauch. Hier, trink lieber noch einen Schluck.«
Ich schüttelte den Kopf, als er mir die Whiskyflasche hinhielt, und setzte mich, um mir mit dem feuchten Tuch, das er mir besorgt hatte, das Gesicht abzuwischen. »Nein, nein, es geht jetzt schon.« Gemeinsam mit Murta, der sich als mein Pferdeknecht ausgab, hatte ich es mit Mühe und Not außer Sichtweite des Gefängnisses geschafft, ehe ich mich vom Pferd gleiten ließ und mich im Schnee übergab. Dort hatte ich weinend verharrt, Jamies Kiste an die Brust gedrückt, bis mich Murta hochgehoben und zum Aufsteigen gezwungen hatte, um mich dann zu dem kleinen Gasthaus in der Ortschaft Wentworth zu bringen, wo Rupert uns ein Quartier gesucht hatte. Wir hatten ein Zimmer im oberen Stockwerk, von dem aus wir den klobigen Gefängnisbau in der zunehmenden Dämmerung gerade eben sehen konnten.
»Dann ist der Junge also tot?«
Ruperts breites Gesicht, das zur Hälfte in seinem Bart verschwand, war ernst und gütig und ließ seine übliche Clownerie vermissen. Ich schüttelte den Kopf und holte tief Luft. »Noch nicht.« Nachdem er sich meine Geschichte angehört hatte, schritt Rupert langsam im Kreis durch das Zimmer und verzog dabei nachdenklich vor sich hin brummend die Lippen. Murta saß wie immer still. Ihm war keinerlei Erregung anzumerken. Er hätte einen großartigen Pokerspieler abgegeben, dachte ich. Am Ende seiner nächsten Runde ließ sich Rupert mit einem Seufzer neben mir auf das Bett sinken.
»Nun ja, er lebt noch, und das ist das Wichtigste. Aber hol mich der Teufel, wenn ich weiß, was wir jetzt tun sollen. Wir haben ja keinerlei Möglichkeit, dort hineinzukommen.« »Ei, die haben wir«, sagte Murta plötzlich, »weil unsere Kleine hier die Idee mit dem Brief hatte.« aber nur ein Mann, und der schafft es nur bis zur Stube des Verwalters. Doch, ei, es ist immerhin ein Anfang.«
Rupert zog seinen Dolch und kratzte sich damit den dicken Bart.
»Das Gefängnis ist verdammt groß.«
»Ich weiß, wo er ist«, sagte ich.
Ich fühlte mich besser, jetzt, da wir Pläne schmiedeten und ich begriff, dass meine Begleiter nicht aufgeben wollten, ganz gleich, wie erfolglos unser Vorhaben zu sein schien. Zumindest weiß ich, in welchem Flügel. Ach ja? Er steckte den Dolch ein und setzte sich wieder in Bewegung, bis er stehen blieb, um zu fragen, »Wie viel Geld hast du, Kleine?« Hastig kramte ich in der Tasche meines Kleides. Ich hatte Dougals Geldbörse, das Geld, das Jenny mir aufgezwungen hatte, und meine Perlenkette. Die Perlen wies Rupert zurück, nahm aber die Geldbörse und ließ sich die Münzen auf die geräumige Handfläche fallen.
»Das reicht«, meinte er und ließ sie prüfend klirren. Dann richtete er den Blick mit hochgezogenen Augenbrauen auf die Coulter-Zwillinge. »Ihr zwei Jungs und Willy kommt mit. John und Myrta können hier bei der Kleinen bleiben.«
»Und wohin geht ihr?«, fragte ich. Er ließ die Münzen in seinen Sporen fallen, bis auf eine, die er nachdenklich in die Luft warf.
»Och«, antwortete er vage, »es gibt zufällig noch ein anderes Wirtshaus am anderen Ende des Ortes. Die Wachen aus dem Gefängnis gehen dahin, wenn sie dienstfrei haben, weil es näher und das Bier einen Penny billiger ist.«
Er wendete das Geldstück mit dem Daumen, drehte die Hand um und fing es zwischen zwei Fingerknöcheln auf. Während ich ihm zusah, dämmerte mir, was er vorhatte. »Ist das so?«, fragte ich. »Sie spielen dort nicht zufällig auch Karten, oder?«
»Weiß nicht, Kleine, weiß nicht«, antwortete er.
Er warf die Münze noch einmal in die Luft und fing sie, indem er in die Hände klatschte. Als er dann die Hände auseinanderbreitete, war die Münze nicht mehr zu sehen. Er lächelte, und seine Zähne schimmerten weiß in seinem schwarzen Bart.
»Aber wir könnten es uns hier einmal ansehen, nicht wahr?«
Er schnippte mit den Fingern, und die Münze tauchte wieder auf. Kurz nach 1 Uhr schritt ich am folgenden Mittag erneut unter dem mit eisernen Spitzen bewehrten Fallgitter einher, das den Eingang von Wentworth seit seiner Erbauung hütete und in den folgenden 150 Jahren wenig von seiner Bedrohlichkeit verloren hatte. Ich berührte den Dolch in meiner Tasche, um mir Mut zu machen. Sir Fletcher sollte jetzt mit seinem Mittagsmahl befasst sein, den Informationen nach, die Rupert und seine Hilfsspione bei ihrem Streifzug gestern Abend den Gefängniswachen entlockt hatten. Kurz vor dem Morgengrauen waren sie mit roten Augen und ordentlichen Bierfahnen angestolpert gekommen. Alles, was sich Rupert als Antwort auf meine Fragen entlocken ließ, war:
»Och, Kleine, alles, was man zum Gewinnen braucht, ist Glück. Es ist eine Kunst, zu verlieren.«
Dann hatte er sich in der Ecke zusammengerollt und war fest eingeschlafen. Mir war nichts anderes übrig geblieben, als weiter, frustriert, den Zimmerboden mit meinen Schritten abzumessen, so wie ich es schon die ganze Nacht lang getan hatte. Eine Stunde später war er jedoch mit klarem Blick und klarem Kopf erwacht und hatte mir die Grundzüge des Plans erklärt, den ich jetzt ausführen sollte.
»Sir Fletcher lässt sich durch nichts und niemanden bei seinen Mahlzeiten stören«, sagte er. »Wer währenddessen etwas von ihm will, muss sich gedulden, bis er in aller Ruhe fertig gegessen und getrunken hat. Und nach der Mittagsmahlzeit hat er die Angewohnheit, sich für ein Verdauungsschläfchen in sein Quartier zurückzuziehen.«
Myrta war vor einer Viertelstunde in der Rolle meines Pferdeknechts eingetroffen und ohne Probleme durchgelassen worden. Wir waren davon ausgegangen, dass man ihn zu Sir Fletchers Amtsstube führen und ihn dort warten lassen würde. Er sollte die Stube durchsuchen, erstens nach einem Plan des Westflügels und gleichzeitig, man wusste ja nie, nach Zellenschlüsseln. Ich zögerte meine Ankunft ein wenig hinaus und blickte jetzt zum Himmel, um zu schätzen, wie spät es war. Wenn ich ankam, ehe sich Sir Fletcher zum Essen gesetzt hatte, war es ja möglich, dass ich eingeladen wurde, mit ihm zu speisen, was mir extrem ungelegen kommen würde. Doch Ruperts kartenspielende Bekannte hatten ihm versichert, dass die Gewohnheiten des Gefängnisverwalters unverrückbar waren. Die Glocke zum Essen wurde um 1:00 geläutet und 5 Minuten später wurde die Suppe aufgetragen. Der diensthabende Wachtposten am Eingang war derselbe wie gestern.
Er sah zwar überrascht aus, begrüßte mich aber höflich. »Es ist so ärgerlich«, sagte ich. »Eigentlich hatte mein Bediensteter ein kleines Geschenk für Sir Fletcher mitnehmen sollen, weil ich mich für seine Güte erkenntlich zeigen wollte. Aber dann habe ich gemerkt, dass der Dummkopf es vergessen hat. Also musste ich ihm selbst damit folgen, in der Hoffnung, ihn einzuholen. Ist er schon hier?« Ich zeigte dem Mann das kleine Päckchen, das ich dabei hatte, und lächelte. »Hätte ich doch Grübchen«, dachte ich dabei. Da ich keine hatte, ließ ich stattdessen meine Zähne aufblitzen. Anscheinend reichte das. Ich wurde eingelassen und durch die Gefängniskorridore zur Amtsstube des Verwalters geführt. Obwohl dieser Teil der Festung anständig möbliert war, war es nicht zu übersehen, dass es ein Gefängnis war. Dem ganzen Gebäude haftete ein Geruch an, von dem ich mir einbildete, dass es der Geruch von Elend und Angst war, obwohl es vermutlich nicht mehr als der Mief feuchter Gemäuer und das Fehlen von Abflussrohren war. Der Wachtposten ließ mich vorgehen und folgte mir in diskretem Abstand, um mir nicht auf den Umhang zu treten. Das war auch verdammt gut so, denn ich bog ein kurzes Stück vor ihm um die Ecke zu Sir Fletchers Amtsstube und mein Blick fiel gerade noch rechtzeitig durch die offene Tür auf Murter, der den bewusstlosen Körper des Wachtpostens in der Stube hinter den enormen Schreibtisch schleifte. Hastig trat ich einen Schritt zurück und ließ mein Päckchen auf den Steinboden fallen. Glas zersplitterte und es duftete überwältigend nach Pfirsichbrandy. »Oje«, jammerte ich, »was habe ich nur getan?« Während der Wachtposten nach einem Gefangenen rief, der den Schlamassel beseitigen sollte, murmelte ich taktvoll, ich würde in der Stube auf Sir Fletcher warten, schlüpfte hinein und schloss rasch die Tür hinter mir. »Was zum Teufel hast du getan?« fuhr ich Murter an, der gerade dabei war, den am Boden liegenden Mann zu durchsuchen und sich von meinem Ton absolut nicht beeindrucken ließ. »Sir Fletcher bewahrt keine Schlüssel in seinen Amtsräumen auf«, teilte er mir leise mit. »Aber dieser gute Junge hier hat einen ganzen Satz.« Er zog dem Mann einen gewaltigen Ring aus dem Rock, vorsichtig, damit die Schlüssel nicht klirrten. Ich sank hinter ihm auf die Knie. »Oh, sehr gut«, sagte ich und warf einen prüfenden Blick auf den Soldaten. Zumindest atmete er noch. »Was ist mit einem Plan des Gefängnisses?« Er schüttelte den Kopf.
»Auch nicht in diesem Raum, aber mein Freund hier hat mir ein bisschen erzählt, während wir gewartet haben. Die Zellen der zum Tode Verurteilten sind auf dieser Etage, in der Mitte des westlichen Korridors. Es sind jedoch 3 Zellen, und mehr konnte ich nicht fragen. Er war sowieso schon etwas argwöhnisch geworden.«
»Das reicht, hoffe ich. Also schön, gib mir die Schlüssel und dann geh.«
»Ich? Du bist es, die gehen sollte, Kleine, und zwar auf der Stelle.«
Er warf einen Blick zur Tür, doch von draußen war nichts zu hören. »Nein, ich muss es selbst tun.« Ich streckte die Hand erneut nach den Schlüsseln aus. »Hör zu«, sagte ich ungeduldig. »Wenn sie dich dabei erwischen, wie du mit einem Schlüsselbund durch das Gefängnis spazierst, während der Mann hier wie ein toter Fisch am Boden liegt, sind wir beide erledigt. Denn warum sollte ich nicht um Hilfe gerufen haben?« Ich ergriff die Schlüssel und stopfte sie mir mühselig in die Tasche. Murder war zwar immer noch skeptisch, doch er hatte sich erhoben.
»Und wenn sie dich erwischen?«, wollte er wissen.
»Fall ich in Ohnmacht«, sagte ich knapp. »Und wenn ich irgendwann wieder zu mir komme, sage ich, ich habe gesehen, wie du den Mann hier anscheinend ermordet hast und bin in Todesangst geflüchtet, ohne zu wissen, wohin. Auf der Suche nach Hilfe habe ich die Orientierung verloren.«
Er nickte langsam. »Ei, also gut.«
Damit steuerte er auf die Tür zu, blieb aber noch einmal stehen.
»Aber warum habe ich...« »Ah!«
Er trat rasch an den Schreibtisch, zog eine Schublade nach der anderen heraus, durchwühlte den Inhalt mit der einen Hand und warf mit der anderen Gegenstände auf den Boden.
»Diebstahl«, erklärte er und kam wieder zur Tür.
Er öffnete sie einen Spalt und lugte hinaus. »Wenn es Diebstahl ist, solltest du dann nicht etwas mitnehmen?« schlug ich vor und sah mich nach etwas um, das sich leicht transportieren ließ. Ich ergriff eine emaillierte Schnupftabakdose. »Die hier vielleicht?« Er bedeutete mir ungeduldig, sie wieder hinzulegen, während er immer noch durch den Türspalt spähte.
»Nein, Kleine, wenn Sie mich mit Sir Fletchers Eigentum erwischen, droht mir der Galgen. Auf versuchten Diebstahl aber steht nur die Peitsche oder Verstümmelung.«
»Oh«, ich legte die Dose hastig wieder hin und trat dann hinter ihn, um ihm über die Schulter zu sehen. Der Korridor schien leer zu sein.
»Ich gehe zuerst«, sagte er. »Falls ich jemandem begegne, lenke ich ihn ab. Zähle bis 30, dann folgst du mir. Wir warten in dem Wäldchen nördlich der Festung auf dich.«
Er öffnete die Tür, dann hielt er inne und wandte sich um.
»Wenn sie dich erwischen, wirf unbedingt vorher die Schlüssel fort.«
Ehe ich etwas entgegnen konnte, war er wie ein Aal durch die Tür geschlüpft und bewegte sich lautlos wie ein Schatten durch den Korridor. Den Westflügel zu finden schien eine Ewigkeit zu dauern. Ich huschte durch die Korridore der alten Festung, lugte um Ecken und versteckte mich hinter Säulen. Doch ich sah nur eine Wache auf meinem Weg, und es gelang mir, dem Mann auszuweichen, indem ich hinter die zuletzt passierte Ecke zurückwich und mich hämmernden Herzens an die Wand drückte, bis er vorübergegangen war. Doch als ich den Westflügel endlich gefunden hatte, gab es keinen Zweifel, dass ich hier richtig war. Der Korridor hatte 3 große Türen und jede davon hatte ein vergittertes Fensterchen, das jedoch frustrierenderweise kaum etwas von dem Raum dahinter preisgab. »Ene mene mu«, murmelte ich vor mich hin und steuerte die mittlere Zelle an. Die Schlüssel an dem Ring waren zwar nicht beschriftet, aber von unterschiedlicher Größe. In dieses Schloss würde eindeutig nur einer der 3 großen Schlüssel passen. Natürlich war es der 3. Ich holte tief Luft, als das Schloss klickte, wischte mir die verschwitzten Hände an meinem Rock ab und schob die Tür auf. Hektisch suchte ich die stinkende Masse aus Männern in der Zelle ab, indem ich über ausgestreckte Füße und Beine hinwegstieg und mich an schweren Körpern vorbeischob, die sich viel zu träge beiseite bewegten. Das Rumoren, das durch mein abruptes Eintreten ausgelöst worden war, nahm zu. Immer mehr Männer, die auf dem schmutzigen Fußboden geschlafen hatten, setzten sich hin, weil das erstaunte Gemurmel sie geweckt hatte. Einige waren mit Eisen an den Wänden festgekettet, die bei jeder Bewegung knirschten und klirrten. Ich packte einen der Männer, die schon standen, einen braunbärtigen Schotten in zerschlissenem gelbgrünem Tartan. Die Armknochen, die ich in der Hand hatte, lagen beängstigend dicht unter der Haut. Die Engländer verschwendeten wahrhaftig keinen Bissen zu viel an ihre Gefangenen. »James Fraser, ein großer, rothaariger Mann. Ist er in dieser Zelle? Wo ist er?« Gemeinsam mit den anderen, die nicht angekettet waren, war er schon auf dem Weg zur Tür, doch er hielt einen Moment inne, um mich anzusehen. Inzwischen hatten die Gefangenen begriffen, was los war, und strömten als schlurfende Flut durch die offene Tür, während sie sich murmelnd gegenseitig ansahen.
»Wer? Fraser? Ach, den haben sie heute Morgen abgeholt.«
Der Mann zuckte mit den Schultern und zog an meinen Händen, um mich abzuschütteln. Ich packte ihn am Gürtel, so dass er zum Stehen kam. »Wohin haben Sie ihn denn gebracht? Wer hat ihn mitgenommen?«
»Wohin? Weiß ich nicht. Es war dieser Randall. Der versteht keinen Spaß.«
Er befreite sich mit einem ungeduldigen Ruck, und die Art, wie er auf die Tür zusteuerte, zeugte von lang gehegter Zielstrebigkeit.
Randall.
Im ersten Moment stand ich da wie vom Donner gerührt, während mich die flüchtenden Männer hin und her schubsten, taub für die Schreie der Angeketteten. Schließlich riss ich mich aus meiner Benommenheit und versuchte zu überlegen. Geordie hatte die Festung seit Tagesanbruch beobachtet. Den ganzen Morgen über hatte niemand sie verlassen, außer einem kleinen Trupp aus der Küche, der zum Markt ging. Sie waren also noch irgendwo hier. Randall war Hauptmann. In einer Gefängnisgarnison gab es niemand Ranghöheren außer Sir Fletcher selbst. Vermutlich konnte Randall daher über die Räumlichkeiten der gesamten Burg verfügen, wenn er einen geeigneten Ort suchte, um einen Gefangenen zu foltern. Und es konnte nur Folter sein, selbst wenn am Ende der Galgen stand. Der Mann, den ich in Fort William erlebt hatte, war von Natur aus eine Katze. Er war genauso wenig in der Lage, seine Körpergröße oder Augenfarbe zu ändern, wie er der Gelegenheit widerstehen konnte, mit dieser speziellen Maus zu spielen. Ich holte tief Luft, schob jeden Gedanken an das, was sich seit dem Morgen ereignet haben mochte, entschlossen beiseite und schoss zur Tür hinaus. Dabei kollidierte ich mit einem englischen Rotrock, der in die Zelle wollte. Ich verlor das Gleichgewicht und prallte so heftig gegen den Türrahmen, dass meine linke Körperhälfte taub wurde und ich mir schmerzhaft den Kopf stieß. Ich stützte mich an den Türpfosten und das Klingeln in meinen Ohren mischte sich mit dem Echo dessen, was Rupert mir eingetrichtert hatte.
»Du hast einen Moment der Überraschung, Kleine. Nutze ihn.«
Es war die Frage, dachte ich benommen, wessen Überraschung hier größer war. Hektisch tastete ich nach der Tasche mit meinem Dolch und verfluchte mich, weil ich so dumm gewesen war, ihn nicht schon vor dem Betreten der Zelle zu ziehen. Der englische Soldat, der jetzt das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, starrte mich mit offenem Mund an und ich konnte spüren, wie mir mein kostbarer Überraschungsmoment entglitt. Ich gab die Suche nach der Tasche auf, bückte mich, zog den Skiandu aus meinem Strumpf und richtete mich damit auf, so schwungvoll ich es konnte. Die Messerspitze traf den angreifenden Soldaten unter dem Kinn, just als er nach seinem Gürtel greifen wollte. Seine Hände hoben sich halb zu seiner Kehle, dann wankte er mit überraschter Miene rückwärts an die Wand und glitt wie in Zeitlupe zu Boden, während ihm das Leben entströmte. Genau wie ich hatte auch er sich nicht die Mühe gemacht, vorher seine Waffe zu ziehen. Und diese kleine Unterlassung hatte ihn gerade das Leben gekostet. Gottes Gnade hatte mich trotz meines Fehlers gerettet. Einen weiteren durfte ich mir nicht erlauben. Mir war furchtbar kalt, als ich über den zuckenden Körper hinwegstieg, ohne ihn anzusehen. Ich lief denselben Weg zurück, den ich gekommen war, bis zu der Ecke an der Treppe. Dort gab es eine Stelle, an der ich vor allen Blicken geschützt war. Ich lehnte mich gegen die Wand und ergab mich einen Moment meiner bebenden Übelkeit. Dann wischte ich mir entschlossen die verschwitzten Hände an meinem Rock ab und zerrte den Dolch aus der geheimen Innentasche. Er war jetzt meine einzige Waffe. Ich hatte weder die Zeit noch die Nervenstärke besessen, mein Strumpfmesser wieder an mich zu bringen. Vielleicht auch gut so, dachte ich, und rieb mir die Finger an meinem Mieder. Die Wunde hatte überraschend wenig geblutet, und ich schrak bei dem Gedanken an den Blutstrom zurück, der gefolgt wäre, wenn ich das Messer herausgezogen hätte. Mit dem Dolch in der Hand blickte ich vorsichtig in den Korridor hinaus. Die Gefangenen, die ich unbeabsichtigt befreit hatte, waren nach links gegangen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was sie vorhatten, doch sie würden die Engländer gewiss erst einmal auf Trab halten. Da ich ja keinen Grund hatte, bei meiner Suche irgendeine Richtung zu bevorzugen, war es nur vernünftig, mich von dem Aufruhr fernzuhalten. Das Licht der Fensterschlitze kam von hinten, was bedeutete, dass dies die westliche Mauer war. Ich durfte die Orientierung nicht verlieren, um den mit Rupert vereinbarten Treffpunkt zu finden. Treppen. Ich zwang meinen betäubten Verstand zu denken, um mit Logik zu finden, wonach ich suchte. Wenn man jemanden foltern wollte, bevorzugte man vermutlich einen zurückgezogenen, schalldichten Raum. Diese Überlegungen deuteten auf ein abgelegenes Verlies als den wahrscheinlichsten Ort hin. Und die Verliese befanden sich in solchen Festungen meistens unter der Erde, wo Tonnen und Abertonnen von Stein jeden Schrei unterdrückten und die Dunkelheit jede Grausamkeit vor den Blicken der Verantwortlichen verbarg. Am Ende des Korridors rundete sich die Wand. Ich hatte einen der vier Ecktürme erreicht und die Türme hatten Treppen. Die Wendeltreppe gab den Blick auf eine weitere Rundung frei. Ihre keilförmigen Stufen stürzten sich so schwindelerregend in die Tiefe, dass das Auge getäuscht wurde und die Füße fehltraten. Der abrupte Übergang aus der relativen Helligkeit des Korridors in das dunkle Zwielicht des Treppenhauses macht es noch schwieriger, den Abstand zwischen den Stufen richtig einzuschätzen. Mehrmals rutschte ich aus und schrammte mir jedes Mal die Hände blutig, wenn ich mich an den Wänden fing. Einen Vorteil hatte diese Treppe. Durch ein schmales Fenster, das die Stufen vor der totalen Finsternis bewahrte, sah ich den zentralen Innenhof. Zumindest konnte ich mich jetzt orientieren. Eine Gruppe rotberockter Soldaten war in ordentlichen Reihen zur Inspektion angetreten, anscheinend jedoch nicht, um die Exekution eines schottischen Rebellen mit anzusehen. Auf dem Hof stand ein Galgen, schwarz und unheilvoll, aber leer. Sein Anblick traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Morgen früh. Ich ratterte jetzt die Treppe hinunter, ohne mich an aufgeschrammten Ellbogen und schmerzenden Zehen zu stören. Mit rauschenden Röcken kam ich unten an und blieb stehen, um zu lauschen. Totenstille ringsum. Doch dieser Teil der Burg wurde auf jeden Fall benutzt. In den Wandhaltern brannten Fackeln, die Granitblöcke in Kreise aus flackerndem Rot tauchten. Jeder dieser Kreise verschmolz mit der Dunkelheit, ehe der nächste sein Licht zu werfen begann. Der Rauch der Fackeln hing in grauen Kringeln unter der Gewölbedecke des Korridors. Von hier aus ging es nur in eine Richtung weiter. Ich hielt den Dolch einsatzbereit und setzte mich in Bewegung. Es war gespenstisch, auf leisen Sohlen durch diesen Korridor zu schleichen, denn es war nicht das erste Mal, dass ich ein solches Verlies sah. Frank und ich hatten einige Ausflüge zu historischen Burgen unternommen. Doch in jener Zeit hatten Neonröhren an den Bögen der Decke, den massiven Granitblöcken, ihre bedrohliche Wirkung genommen. Ich erinnerte mich, wie ich selbst damals vor den kleinen, feuchten Kammern zurückgeschreckt war, obwohl sie seit über einem Jahrhundert nicht mehr in Gebrauch waren. Der Anblick dieser Überreste alter, grauenvoller Sitten, der dicken Türen und der rostigen Eisenfesseln hatte mir, so dachte ich damals, einen Eindruck von den Qualen der Menschen vermittelt, die in diesen Zellen eingekerkert gewesen waren. Jetzt konnte ich über solche Naivität nur lachen. Wie Dougal ganz richtig sagte, gab es Dinge, die sich die Fantasie nicht ausmalen konnte. Ich huschte auf Zehenspitzen an verriegelten Türen vorbei, die fast 10 Zentimeter dick waren. Dick genug, um jedes Geräusch aus dem Inneren zu dämpfen. Ich bückte mich vor jeder Tür, um darunter nach einem Lichtstreifen zu suchen. Möglich, dass man die Gefangenen normalerweise in der Dunkelheit verrotten ließ. Doch Randall würde sehen müssen, was er tat. Der Boden war hier wie Gummi vom Schmutz der Jahre, bedeckt mit einer dicken Staubschicht. Anscheinend wurde dieser Teil des Gefängnisses gegenwärtig nicht offiziell genutzt. Doch die Fackeln signalisierten ja, dass irgendjemand hier war. Die 4. Tür im Korridor zeigte mir das Licht, das ich suchte. Ich lauschte, indem ich mich auf den Boden kniete und das Ohr an die Ritze presste, doch ich hörte nichts außer dem leisen Knistern eines Feuers. Die Tür war nicht verschlossen. Ich schob sie einen kleinen Spalt auf und blickte vorsichtig hinein. Jamie war da und saß zusammengekrümmt an der Wand auf dem Boden, den Kopf zwischen den Knien. Er war allein.
Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slán leave und bis zur nächsten Woche.